Wie versprochen, ein Bonus zum Thema Mauern und Tore, weil das mit das Wichtigste ist beim Buch Nehemia, denn ohne die Mauern und Tore wäre die Stadt aufgeschmissen gewesen. Das Interessante ist ja, wenn man sich mit einem Thema häufiger beschäftigt oder länger beschäftigt, dann kommt es überall wieder und dann kam in einer Predigt, die ich hörte, oder Bibelarbeit, dass einer auf Englisch sagte, also er sagte ungefähr, A walled city without gates is nothing. Also eine Stadt mit Mauern, aber ohne Tore ist nichts. Warum? Weil, naja, wenn die Tore nicht da sind, ist entweder gar nichts da, das heißt, man kommt überhaupt nicht rein und raus, oder wenn die Tore nicht da sind, aber Löcher, dann kann halt alles rein und raus. Wir haben ja ganz viel gehabt zu den Toren und Mauern. Das ist auch nochmal interessant. Es passt wunderbar gut zusammen mit der Jahreslosung für nächstes Jahr. Dauert ja noch ein bisschen, bis es soweit ist. 1. Thessalonicher 5, 21 prüft alles, das Gute behaltet. Und das ist tatsächlich das, was bei den Mauern und Toren mit dabei ist. Also von dem her. Also heute gehen wir durch die Bibel durch, quergelesen zum Thema Mauern und Toren. Einmal Thema Mauern. Das Wort Mauern, das bei Nehemia vorkommt, ist das Wort Choma. Choma bedeutet ungefähr so viel wie umgeben. Für logisch ist einmal drumherum. Und wenn man das auf das Wortbild zurückführt, das hatten wir ganz am Anfang vom Nehemia-Buch, vielleicht erinnert ihr euch noch, Nehemjahu, also nach Noach oder Chen, Schutz des Lebens. Chet ist der Schutz und Mem ist das Chaos eigentlich. Also das ist das Wasser. Aber Wasser ist chaotisch. Das heißt, die Choma ist der Schutz des Chaos oder der Schutz vor dem Chaos. Und das Interessante ist, da ist noch das sogenannte Waff drin, also eine Mischung aus W, U und O. Und das Waff ist ein Nagel ursprünglich gewesen. Etwas Festes. Das heißt also, der Schutz vor dem Chaos geschieht durch einen Nagel. Und wie der Nagel mit hineinkommt, das wissen die Christen. Und wenn sie es nicht wissen, bitte nochmal nachlesen in der Bibel, wo die Nägel genau vorkommen. So. Das Interessante ist, dieses Wort kommt zwar 133 Mal im Alten Testament vor, davon 29 Mal im Buch Nehemia. Also dadurch ist schon ganz klar, das ist etwas ganz Wichtiges im Alten Testament. Im Neuen Testament wird es zum Teil anders übersetzt, da ist auch nicht ganz so konsequent, das macht aber nichts. Da gucken wir einfach im Neuen Testament nochmal ein paar anderen Sachen nach. So, jetzt gehen wir einfach ein paar Bibelstellen durch. Und bei manchen sage ich etwas mehr, bei anderen sage ich ein bisschen weniger. Und das Schöne ist, ihr könnt euch das alles einfach hinterher nachhören und dann noch mal genauer dran gehen. So. Bei der Bibel gibt es ein Prinzip. Und zwar das Prinzip der ersten Erwähnung. Wenn ich etwas zu einem Bibelbegriff genau wissen möchte, dann gucke ich entweder nach, wo dieser Begriff zum allerersten Mal erwähnt ist. Oder alternative Bedeutung für erste ist das Oberste, das Wichtigste. Das wäre natürlich Jesus. Also, erste Erwähnung, als allererstes in der Bibel erwähnt oder wo es im Zusammenhang mit Jesus ist. Hier gehe ich jetzt auf alle Fälle mal auf erstes gleich zuerst. Das haben wir beim Durchzug durch das Schilfmeer. Also einer Stelle, wo eigentlich Mauern doch gar nicht sind. Doch. Israel zieht durch. Und da heißt es, auf beiden Seiten war das Wasser um sie wie eine Mauer. Und das finde ich jetzt nochmal schön, dass hier wirklich das als erstes ist. Bei diesem Punkt. Wo? Beim Durchzug durch das Schilfmeer. Weil der Durchzug durch das Schilfmeer ein ganz wichtiges Ereignis ist für Israel. Und später in 1. Thessalonicher 10 sagt Paulus ganz klar, das war die Taufe der Israeliten. Die Taufe der Israeliten auf Mose. da hat Gott diese Mauern benutzt. Und zwar tatsächlich auch als Schutz vor dem Wasser. Und die Israeliten sind hindurchgezogen durch das Schilfmeer und dann wurde plötzlich der Schutz weggenommen, als die Ägypter durchgezogen sind, beziehungsweise durchgehetzt sind, und das Wasser ist auf sie zusammengebrochen. Der Pharao und seine Armee sind im Roten Meer ersoffen. Und wenn ihr meine Bibelabende schon länger angehört habt, dann wisst ihr, ich bin sehr sicher, dass es Golf von Akaba ist, also der Zweig vom Roten Meer, der an der Sinai-Halbinsel rechts hochgeht und bei Eilat endet. So. Was bedeutet das für uns? Dass das jetzt da nochmal genau erwähnt wird. Der Schutz der Mauer, der dann weggenommen wird. Das Wasser, das Chaos, das uns umbringen könnte, aber es nicht tut, sondern unser altes Leben wegwäscht. Die Taufe spricht davon, dass mein altes Leben für die Israeliten, die Sklaverei in Ägypten, jetzt vorbei ist. Es gibt keine Möglichkeit mehr zurückzukehren, zumindest nicht denselben Weg. Und es gibt auch keine Möglichkeit mehr für den Widersacher, mich anzugreifen, zumindest nicht auf demselben Weg. Dem Teufel ist die Macht genommen. Er ist tatsächlich tot. Mein altes Leben ist tot. Und das ist eine der ganz wichtigen Dinge, wenn ich mich damit auseinandersetzen möchte. Sobald mir der Teufel mit irgendwas ankommt, irgendwas, wo er mich zum Sündigen verführen will, wo er mich aber auch dazu bringen möchte, dass ich das annehme, was er mir zur Zerstörung bringen will, denn der Dieb kommt zu rauben, zu schlachten und umzubringen, dann halte ich ihm entgegen, du bist mit meinem alten Adam in den Wassern der Taufe ersoffen. Und wenn ich für jemanden bete, bei dem ich weiß, der ist getauft, dann kann ich das nochmal mit dazu reinnehmen. Das ist das Geniale. Ich kann sagen, Teufel, du nimmst deine Dreckspfoten von diesem Menschen, denn dieser Mensch ist getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, also noch besser als das, was die Israeliten damals hatten, die nur auf Mose getauft waren. Du hast deine Dreckspfoten wegzunehmen. Und du darfst deine Dreckspfoten von mir wegzunehmen. Ich gehöre nicht mehr zu dir. Und all das, womit du mich umbringen willst, dadurch, dass du mir das Wort Gottes stiehlst, das hat keine Macht mehr bei mir. Punkt. Das nächste, wo es um Mauern geht, hat mit dem sogenannten Lösen zu tun oder Erlösen. Der Löser ist im biblischen oder also auch in der damaligen Kultur der nächste Blutsverwandte gewesen. Und der hat ein paar Aufgaben gehabt. Das eine war, wenn ich in Schulden gekommen bin, dann habe ich mich entweder verkaufen müssen an den, bei dem ich Schulden hatte, oder mein nächster Blutverwandter, der Löser, konnte das Ganze lösen und mich freikaufen und mir auch das ganze Zeug zurückkaufen. Und ganz wichtig ist beim Löser das Buch Ruth und natürlich Hiob 19,25. Ich weiß, dass mein Erlöser oder dass mein Löser lebt. Und das ist es, was mit hineinspielt, dass Jesus unser Erlöser ist. Also, alles mit rein. So, dann ist der Löser noch derjenige, der Bluträcher ist. Das heißt, wenn jetzt jemand umgebracht wird, sei es aus Versehen oder mit Absicht, dann hat der nächste Verwandte die Pflicht, dass er dem anderen den Garaus macht, um das zu rächen. Und das ist in 1. Mose 9 sagt Gott, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird wieder durch Menschenblut vergossen. Und da habe ich zuerst gedacht, ja, dann geht es ja immer weiter. Nee, das meint Gott einfach bloß, wer Menschenblut vergießt, der wird nochmal durch Menschenhand, da wird durch Menschenhand Recht geschaffen. Das war's dann aber auch. Und der Löser, der hat dann Recht zu schaffen. Der muss sagen, ich muss diesen Menschen jetzt, also ich muss bei diesem Menschen jetzt das göttliche Recht anwenden, das Gott damals in 1. Mose 9 gesagt hat. Dann gibt es natürlich das mit den Freistädten, wo derjenige hinflieht und der das aus Versehen gemacht hat. Das heißt, der kriegt seine eigene Strafe. Das ist was anderes, genau. Jetzt ist, aber am Löser waren noch ein paar mehr Sachen, aber das eine ist noch die Levirats-Ehe. Wenn nämlich der Bruder stirbt und keine Nachkommen hat, dann soll der nächste Verwandte, also Bruder oder was auch immer, dann die Frau heiraten und neues Kind zeugen. Das gilt dann als Sohn des anderen. Also wieder Ruth als Beispiel. Und schließlich kommt jetzt hier das, was bei 5. Mose gesagt wird, 3. Mose 25, für Städte mit Mauern gilt was anderes als für Städte ohne Mauern. Bei Städten mit Mauern kann man das Haus einlösen, aber nur innerhalb von einem Jahr. Und bei Städten ohne Mauern, da kann man permanent lösen. Das heißt, da kann der Löser immer hinkommen und sagen, hier, ich kaufe das zurück und es kommt wieder zurück in den Besitz der Familie, weil das Gott wichtig ist. Dann ist ganz wichtig, in 5. Mose ist zum einen in Kapitel 3, dass Mose nochmal zurückblickt auf auf die Kundschafter, dass sie es gesehen haben, da sind ganz viele eingemauerte Städte, also ganz viele feste Städte, die man halt nicht so schnell erobern kann. Und das sind die Gründe mitunter, warum die Israeliten auch gesagt haben, das schaffen wir nie, das kriegen wir gar nicht hin, nee, lass uns das bleiben. Und dann aber auf der anderen Seite sagt Gott ja, ich gebe euch diese Städte. Vertraut mir, ich mach das. Und da, wo ich mich auf Gottes Wort einlasse und nicht darauf einlasse, was mir mein Verstand sagen will, da werde ich dann auch bemerken, ja doch, Gott bringt's am Ende zu seinem guten Ziel. Auch noch im 5. Buch Mose in Kapitel 28, gibt Mose den Segen dafür, wenn sich das Volk an das Wort Gottes hält. Oder den Fluch, wenn sie sich nicht dran halten. Und dann ist Teil des Fluches Gottes, dass die Mauern fallen. Dass halt der Schutz vor dem Chaos wegfällt. Der Schutz vor den Wassern des Feindes. Nämlich auch nochmal, ganz viele Bibelstellen sprechen von den Feinden Israels oder des Feindes des Volkes, der Feinde des Volkes Gottes als Wasser. Das heißt, die Mauer schützt vor den Feinden des Volkes. Und wo die Mauern weg sind, eben dadurch, dass sich Israel einfach selber von Gott entfernt hat, da müssen die Mauern fallen. Und dann noch ein ganz konkretes Beispiel von der Mauer ist natürlich die Mauer von Jericho. Ganz besonders, dass Rahab, die Hure, in der Mauer wohnt. Wie genau das ausgesehen hat, weiß ich nicht. Könnte auch zwischen der Mauer gewesen sein oder halt tatsächlich halt so auf der Mauer, dass sie halt reingebaut hat und dann vielleicht auch ein Fenster rüber hat und alles mögliche, aber auf alle Fälle so, dass die Kundschafter von dort raus konnten. Und die Mauer, der Ort, der ja dann fallen sollte, der ja komplett gefallen ist bei Jericho, ist nur durch eine Möglichkeit stehen geblieben, nämlich weil Rahab sich an das Wort der Kundschafter gehalten hat. Und welches Wort war das? Das Wort vom Kreuz. Woher weiß ich, dass das Wort vom Kreuz war? Sie hat ein rotes Seil bekommen. Und dieses Wort rot ist wie bei Blutrot. Und da habe ich schon mal jemanden gehört, der gesagt hat, ja, man kann ja nicht überall, wo Blutrot ist. Ja, an der Stelle schon. An der kann man tatsächlich doch sehen, dass es für Jesus ist, weil... Prostituierte haben damals ihre Fensterbänke genau in der gleichen roten Farbe angestrichen, damit man gewusst hat, da geht's hin, also wie ein Rotlichtviertel. Und jetzt legt sie ihr rotes Seil da drüber. Es kreuzt sich und da war dann das Kreuz. Und alle, die da reingekommen sind, obwohl die Mauer der Ort gewesen ist, der fallen musste, das war der sichere Ort. Dort, wo ich in Jesus bin, da wird sogar das, was mir eigentlich zum Verderben werden müsste, weil es fällt, wird mir zum Schutz. Aber nur durch das Kreuz. Jetzt geht es ein paar Jahrhunderte in die Zukunft, von da aus gesehen. 1. Samuel 25. Da beschreibt dass Davids Männer für Nabal, das ist der, den Nabal, also Nabal ist einer aus Juda, aus dem Hause Kaleb, den hat David ganz viel beschützt. Und dann heißt es von Davids Männern, sie waren um ihn wie eine Mauer. Also sozusagen eine lebendige Mauer. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, Nabal hat sich feuchten Kehricht darum geschert und als David dann gesagt hat, können wir vielleicht ein bisschen was zu essen haben, dann hat er gesagt, weiß Saul eigentlich, dass du hier bist? Und den Rest dürft ihr selber nachlesen. In 1. Samuel 31, da wird dann Sauls Leichnam an der Mauer von Bet-She'an aufgehängt. Bet-She'an ist eine der Städte in Israel und die haben aber die Philister erobert und sie haben mit Saul halt gefunden, wie er dort sich selber umgebracht hat und haben ihn zerstückelt und haben ihn zum Teil eben dort an die Mauer gehängt. Um ihn zu demütigen. Die Mauer als Ort der Demütigung oder als Ort der Zurschaustellung. Je nachdem, auf welcher Seite und also auf welcher Seite du bist, ist halt die Zurschaustellung gut oder nicht gut. Das Schöne ist, wir wirken zwar oft so, als wären wir der Welt zur Schau gestellt an der Mauer. Dadurch, dass wir Jesus am Kreuz haben und uns selber mitunter so dafür schämen, dass wir lieber sagen, nee, Jesus ist ja auferstanden, der braucht ja gar nicht ans Kreuz. Oder wir sagen, ja, das ist unser Siegeszeichen. Unser König hängt nicht an der Mauer, er hängt am Kreuz, aber er hängt auch draußen, alles sichtbar. Und das ist unser Siegeszeichen, selbst wenn ihr darüber spotten wollt. Dann nochmal ein Sprung in die Zukunft. 1. Könige 3. Salomo baut die Mauer der Stadt aus. Also, da müsst ihr hinten oder vorne in eure Bibel reingucken, da sind meistens Karten drin. Und dann könnt ihr sehen, Jerusalem zu Davids Zeit war noch recht klein. Also wirklich ganz kleiner, schmaler Streifen. Einmal in den Süden runter. Saul hat dann aber schon mal den Tempelplatz gehabt. Und da musste er ja ordentlich an Mauer bauen. Und der Tempelplatz ist gefühlt noch mal genauso groß wie die Stadt selber. Daneben hat er noch seinen eigenen Palast gebaut. Also das gehört noch mit dazu, aber genau. Und dann hat Saul die Mauer ausgebaut. Warum? Naja, ohne Mauer ist halt alles offen. Salomo als Bild für Jesus, als Bild für unseren Friedenfürsten, der baut die Mauer weiter aus, um vor dem Chaos zu schützen. Es gab noch viel, viel mehr Bibelstellen jetzt. Also es gibt auch wesentlich mehr Könige, die auch immer wieder Städte und Mauern ausbauen. Aber da Könige alle ein Bild sind für Jesus, könnt ihr einfach weiter darauf achten. Also was Salomo hier gemacht hat, das machen die anderen auch. Und zwar ganz bewusst auch oft zu Friedenszeiten, weil man da sagt, da bereite ich mich drauf vor. Jetzt gehe ich in einen ganzen großen Schritt weiter, und zwar also innerhalb der Lutherbibel, von dem, wie die Bücher sortiert sind, nicht wie es in der hebräischen Bibel ist, in die Psalmen. Psalm 51. Und je nachdem, was für eine Bibelzählung ihr habt, ist es Vers 20 oder Vers 19. Da heißt es, dass Gott selber die Mauer von Zion bauen soll. Und warum? Weil David Buße getan hat. Guckt noch mal wieder auf das Ganze mit Nehemia, denn darum soll es ja eigentlich hier mit dem Ganzen noch gehen. Nehemia als Bild für den Heiligen Geist, der gekommen ist. Und der Heilige Geist ist Gott selber, richtig. Und er kommt, weil Israel zurückgekehrt ist. Und Rückkehr, Umkehr ist im Alten Testament das Wort für Buße. Und wie David selber umgekehrt ist, soll Gott dann die Mauer umbauen und bei Nehemia dann, weil das Volk wieder zurückgekehrt ist, baut Gott selber die Mauer und bei uns dann als Gemeinde, wo wir zurückkehren zu ihm. Wo wir zurückkehren zu seinem Wort, zum Wort vom Kreuz, wo wir Jesus wieder zum Zentrum machen. Und wo wir den Heiligen Geist wirken lassen, da baut Gott die Mauer. Da baut Gott selber die Mauer um uns herum, mit den Toren und allem Möglichen. Dann werden David, jetzt haben wir vom Sohn Davids aus Sprüche 18, Vers 11, Vers 10 direkt davor, der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte flieht dorthin und wird gerettet. Das ist ja auch schon ein Gebäude mit Mauern, aber jetzt kommt, den lese ich mal tatsächlich so aus der Bibel, des Reichen Habe ist ihm wie eine feste Stadt und dünkt ihn wie eine hohe Mauer. Also, wir hatten vorher den Namen des Herrn. Ganz wichtiger Vers, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Und dann eben der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte flieht dorthin und ist gerettet oder ist sicher. Und auf der anderen Seite aber, des Reichen Habe ist ihm wie eine feste Stadt und dünkt ihm wie eine hohe Mauer. Da, wo ich noch andere Dinge habe, auf die ich mich verlassen kann, da brauche ich den Namen des Herrn nicht. Das heißt nicht, dass ich bettelarm werden müsste. Also bitte nicht so falsch verstehen, weil auch jemand, der bettelarm ist, der wird mitunter sagen, ich brauche Geld. Und wird das Geld sich zum Gott nehmen, obwohl er gar kein Geld hat. Und der Reiche kann das genauso machen. Und deswegen, des Reichen Habe ist ihm wie eine feste Stadt. Also er hat das Gefühl, ich bin hier gut drin und es dünkt ihn wie eine hohe Mauer. Er denkt, dadurch, dass ich den Reichtum habe, bin ich gut geschützt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das, was völlig bescheuert wirkt, einfach bloß der Name unseres Gottes, das ist der wahre Schutz. Und je nachdem, wie gut ich mich auf ihn verlassen kann, wenn man so will, also wenn ich wirklich sagen kann, ich brauche dich zu 100%. Selbst wenn ich mir die Schuhe zubinde, dann werde ich das erleben, dass sein Name tatsächlich dieser feste Turm ist. Wenn ich das nicht tue, dann verlasse ich mich auf meinen Reichtum, selbst wenn der Reichtum nur 50 Cent in der Tasche sind. Aber ich sage, damit komme ich klar. Doch, das erzähle ich jetzt. Ein Beispiel von Hudson Taylor. Er hat sich gesagt, ich möchte, mein Chef sagt mir, Mr. Taylor, sagen Sie mir bitte, wann ich Ihnen Ihr Lohn geben soll. Und Hudson Taylor sagt sich, nee, ich will mich auf Gott verlassen, Gott soll ihn daran erinnern. In der Zeit, wo es so weit ist, hat er am Ende nur noch eine Silbermünze. Und an dem Abend, wo er diese eine Silbermünze noch hat, und er hat für sein Abendessen noch genug und für sein Frühstück noch genug. Haferflocken und Apfel, dass er sich Porridge machen kann. Und dann klopft es plötzlich an die Tür. Ein Mann kommt und sagt, im irischen Akzent, kommen Sie bitte her. Okay, er kommt mit, kommt in ein irisches Viertel, wo er ein paar Wochen vorher weggejagt wurde, weil er Traktate verteilt hat. Und dann erfährt auf dem Weg halt, worum es geht. Die Frau ist krank und er soll bitte für sie beten und alles. Und fragt dann auch, ja, warum kommt der Priester nicht? Ja, der will Geld, wir haben kein Geld. Und Hudson Taylor hat die Silbermünze in seiner Tasche. Kommt an und sieht diese Familie, bin mir gerade nicht sicher, ob ein Kind oder zwei Kinder, das ist ja dann in dem Fall erstmal egal. Er will beten für die Frau und kann nicht. Und dann sagt er obendrein noch, ja, also ich weiß es nicht, ich werde auf alle Fälle beten, es gibt den guten Vater im Himmel, der uns versorgt. Und in dem Augenblick kommt ihm die Stimme hin, du Heuchler, du erzählst davon, dass Gott versorgt und vertraust ihm nicht selber. Und innerlich argumentiert er, weil er diese Silbermünze ja nicht aufgeben will. Das ist ja sein Reichtum, den er da hat, der ihm die Mauer ist davor, dass er halt, ne, dass er nicht verhungert. Und am Ende gibt er aber klein bei, weil er kommt nicht dazu zu beten und sagt, also ich habe keine Ahnung, wie das jetzt auf euch wirkt und alles Mögliche. Und also es ist alles, was ich habe, aber ich glaube, dass Gott will, dass ich euch das gebe. Er gibt ihnen die Silbermünze, ist frei zu beten, könnt auf dem Rückweg tanzen und singen und schreien vor Freude. Geht nach Hause, isst sein Abendessen, es kommt ihm ein Bibelvers, auch aus den Sprüchen in den Sinn, wer dem Armen gibt, leiht dem Herrn oder sagt, gut, ich habe dem Armen gegeben, jetzt hast du deine Schuld zu machen, zahl deine Schulden zurück. Und am nächsten Tag, als er sich dran macht, sein Porridge zu machen, sein letztes Porridge, klopft an der Tür, seine Vermieterin ist da, gibt ihm ein Paket, bei der er den Absender nicht erkennen kann und die Schrift kennt er auch nicht, und drin liegt eine Goldmünze. Und er sagt sich, das ist gut, 400% Zinsen in einer Nacht, in der Bank investiere ich häufiger. Und den Rest erzähle ich ein andermal, weil jetzt geht es ja um die Mauern. Aber da hat er hat seine Mauer aufgegeben, diese Silbermünze, und hat gesagt, ich verlasse mich auf den Namen des Herrn. Weil ich gesagt habe, ich leihe jetzt dem Herrn. Das war das Wichtige dabei. So, nun, nochmal Sprüche. 25, 28, das habe ich jetzt selber mal wörtlich übersetzt. Wie eine offene Stadt ohne Mauer ist ein Mann, der seinen Geist nicht kontrolliert. Also, den Satz, den ich vorhin schon mal hatte, ich habe ihn aus dem Kopf zitiert vorhin und jetzt kriege ich ihn selber wieder nicht ordentlich hin. Hört ihn einfach nach. Also eine Stadt ohne Mauern ist nichts. Und hier auch wieder, eine offene Stadt ohne Mauer ist ein Mann, der seinen Geist nicht kontrolliert. Wenn ich selber nicht darauf achte, was in mich hineinkommt und wie ich mich verhalte und alles Mögliche, und wenn ich meinen Geist nicht im Zaum halte, dadurch, wie ich ihn füttere, eben durchs Wort Gottes oder durch was anderes, bin ich wie eine Stadt, in die man einfach rein und raus kann. Ohne irgendwelche Möglichkeiten. Dann bringt's nichts. So, das war jetzt das. Jetzt springe ich noch wieder. Jetzt gehen wir in die Propheten. Und zwar in Jesaja 2. Da geht's ab Vers 12 um das Gericht, um den Tag des Herrn. Das ist das Gericht, das noch aussteht. Und da spricht Jesaja davon, dass am Tag des Herrn oder der Tag des Herrn selber wird kommen über alles, was sich selber erhöht. Und wozu? Dass es erniedrigt werde. Also was sich selber erhöht, auch die Mauern, also auch der Schutz, den man sich selber aufgebaut hat, wie zum Beispiel eben der Reichtum, was auch immer der Reichtum jetzt sein mag, ob Geld oder Intelligenz oder was sonst auch, das alles muss runter, das wird alles erniedrigt. Dass am Ende wirklich klar ist, du hast keinen Schutz vor Gott. Den einzigen Schutz, den du vor Gott hast, ist, dass du in Jesus bist. Genau. Im ganzen ersten Teil von Jesaja, da geht es immer wieder darum, ums Gericht, das Gott bringt und so weiter. Und manchmal blickt er weiter in die Zukunft, manchmal blickt er noch weiter weg in die Zukunft. Und es geht immer wieder darum, dass alles möglich zerstört wird, auch die Mauern. Das könnt ihr euch gern in Jesaja durchlesen, da brauchen wir ja noch ein bisschen, bis wir hinkommen. Und dann, ganz interessanter Vers, oder ganz interessante Verse sind Jesaja 26. Da heißt es, zu der Zeit wird man dies Lied singen im Lande Juda. Wir haben eine feste Stadt, zum Schutze schafft er Mauern und Wehr. Tu die Tore auf, dass hineingehe das gerechte Volk, das den Glauben bewahrt. Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Darum verlass dich auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. So, der Rest geht auch noch weiter, aber auf alle Fälle, Gott selber schafft uns die Mauern. Darum dürfen wir die Tore aufsuchen, das kommt dann später nochmal. Gott schafft die Mauern, darum geht es wieder um das Heil. Und dann, das, was in Vers 3 ist, wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. King James Bibel, und dann übersetze ich gleich wörtlich von da, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Also, du wirst ihn im vollkommenen Frieden bewahren, dessen Verstand auf dich gerichtet ist. Also, wer sich auf Gott verlässt, wer auf ihn blickt und sagt, von dir habe ich alles, der bleibt im Frieden. Manchmal hilft es einfach, bloß die Blickrichtung zu ändern. Und dann baut Gott die Mauern um mich herum wieder auf. Und das Einzige, was ich dann noch tun kann, ist, dass die Tore hineinkommen, damit die Richtigen hineinkommen. Was die Richtigen sind, das sind die Tore, die wir bei Nehemia hatten. Das dürft ihr dann gerne nachgucken. Genau. Nochmal Jesaja. In Jesaja 49, das ist jetzt halt schon im sogenannten Trostbuch Jesajas, da geht's dann um die, da kommen die Gottesknechtslieder und alles Mögliche. Gott sieht das Elend Israels, zum Beispiel auch, dass es keine Mauern hat. Also das, was auch bei Nehemia Thema ist, was Gott ja auch bei uns immer wieder sieht, ja, eigentlich sind sie zu mir zurückgekehrt, aber sie haben diese Mauern noch nicht, sie haben den Schutz noch nicht und der Teufel kann ihnen alles klauen. Und Gott sieht es. Und wenn Gott etwas sieht, dann ist es ihm nicht egal. Selbst wenn es so aussieht, als täte er nichts, aber es ist ihm nicht egal. Ja, nochmal in Jesaja. Jesaja 56. Gott gibt denen, die eigentlich kein Anrecht haben, einen Platz in seinen Mauern. Und zwar die Verschnittenen. Da müssen wir einmal ganz weit zurückgehen. In dem... unter anderem 3. Mose 21, und die Parallele dazu habe ich gerade leider vergessen, müsste bei 5. Mose sein. Wer nicht in den Tempel darf, das sind unter anderem die Entmannten, die Verschnittenen. Also sei es einfach bloß, dass einem bei der Beschneidung was ausgerutscht ist, oder dass er halt zum Eunuchen gemacht wurde. Weil Gott, also Gott will, dass Nachkommen herkommen, und sagt da tatsächlich im Alten Bund, wer keine Nachkommen zeugen kann, der kommt nicht zu mir. Und dann gibt Gott aber selbst den Eunuchen, selbst den Verschnittenen, einen Platz in seinen Mauern. Und dann noch einen besseren Namen als den von Söhnen und Töchtern. Was dieser bessere Name ist, das kann ich nur so erklären, dass wir in Jesus selber sind. Das ist nämlich nicht einfach nur Söhne und Töchter, sondern wir haben den Sohn-Namen selber. Wir haben den Namen Jesu. Das Schöne ist, Jesaja 56 ist nach Jesaja 53. Aha, logisch. Jesaja 53 ist das zentrale Kapitel in Apostelgeschichte 8, als Philippus den Kämmerer trifft. Und der Kämmerer ist ein Eunuch gewesen. Das heißt, er hat nie die Chance gehabt, in den Tempel zu kommen. Und dann liest er diesen Text dort, ne, das Gottesknechtslied, durch seine Wunden sind wir geheilt und alles Mögliche. Und Philippus erklärt ihm das. Und der Kämmerer lässt sich taufen, steigt wieder auf seinen Wagen. Philippus ist ja dann in Arschdott auf einmal und fährt weiter. Und irgendwann wird er weitergelesen haben. Und dann liest er plötzlich diesen Vers. Wow, jetzt habe ich einen Platz in den Mauern Jerusalems, und zwar im himmlischen Jerusalem, und ich habe einen besseren Namen als den von Söhnen und Töchtern. Wahnsinn. In Jesaja 60, da sagt Gott, deine Mauern sollen Heil heißen. Und das Wort dafür tatsächlich ist Jeshua. Also das, wo... also Jehoshua ist dann die Langform von Jesus, aber steckt dasselbe drin. Jeshua, das Heil, die Rettung, die Hilfe. Und zwar Hilfe, Heil, Rettung, wofür? Ganz gleich, was mein Problem ist. Wo auch immer ich Problem brauche, da darf ich wissen, mein Heil ist Gott. Meine Mauer ist das Heil. Jesus selber ist meine Mauer. Und dazu ist wunderbar Psalm 34, Vers 8. Des Herrn Engel lagert sich um die her, die ihn fürchten. Und der Engel des Herrn, oder des Herrn Engel, ist im Alten Testament ganz oft eine sogenannte Christophanie, also eine Erscheinung Jesu Christi, bevor er Mensch wurde. Gott selber lagert sich um uns. Das Lagern, das ist der Schutz des Lebens. Chen. Die Gnade. Genau, noch eines aus Jesaja, nämlich in Jesaja 62, dass Gott Wächter auf die Mauer gestellt hat. Das haben wir auch gehabt beim Wachttor. Also die Wächter, die gucken. Die Wächter als Bild für Beter, die immer wieder sagen, die darauf achten, wann tritt Gott auf den Plan. Und zwar nicht in dem Sinne, bitte, 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 sondern die sagen, du hast gesagt. Ja, du hast gesagt, du trittst auf den Plan, weil wir uns auf deinen Namen berufen. Darum hilfst du. Also immer wieder bitte, 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 bitte ist natürlich schon besser als gar nichts. Aber dann kann man wirklich noch drauf sagen, ja, weil du es gesagt hast. Darum kommst du und darauf warten wir jetzt. Das sind die Wächter, die Gott keine Ruhe geben sollen, bis er es getan hat. Und dann tut er es auch. Und wer sind diese Wächter? Das sind die Beter. Und ich denke mir manchmal, wenn unsere Gebetstreffen so wären, dass wir wie diese Wächter wären, die Gott keine Ruhe lassen, und zwar nicht einfach nur mit Bitte, bitte, sondern du hast gesagt und darum, dann wäre da einiges mehr los. Und zwar nicht nur damit, dass dann mehr Leute kämen, sondern dass wir auch mehr davon säen. So. Jeremia hat eigentlich als Thema für die Mauern nur ihre Zerstörung. Weil das eben der Kontrapunkt ist zu Nehemia. Das Volk ist so abgefallen, dass Gott sie aus dem Land raus muss. Und deswegen kommt dieser Fluch aus 5. Mose 28 über sie. Eure Mauern werden fallen. Und sie werden zerstört. Es ist nicht mehr viel. Zumindest nicht bei den Mauern. In Hesekiel 26 wird die Stadt Tyros angesprochen. Tyros war eine ganz wichtige Stadt damals. Da dürft ihr euch gerne mehr dazu durchlesen. Und wir kommen auch noch mal dazu. Ja. Irgendwann mal wichtigste Stadt in Kanaan damals. Feste Stadt. Und die waren total stolz. Diese Stadt konnte nämlich eigentlich nicht erobert werden, denn sie hatten sowohl Teil auf dem Land, Teil auf dem Wasser, also auf einer Insel. Und Gott sagt, eure Mauern werden komplett zerstört. Und das Coole ist, bei dieser Prophetie aus Hesekiel kann man sehen, es hat sich teils erfüllt bei Nebukadnezar, dann hat sich's teils später erfüllt bei Alexander dem Großen. Und dann glaube ich nochmal, richtig voll und ganz ist dann nochmal gekommen bei den Kreuzfahrern. Irgendwie so in dem Dreh. Müsste ich selber nochmal nachgucken. Und heute ist genau bei Tyros das, was heute davor, also bei dem damaligen Teil der Stadt, heute gibt es neues Tyros, aber bei dem damaligen Tyros-Stadtteil, das ist nie aufgebaut worden und heute spannen die Fische ihre Netze darüber. Eine riesige Stadt, deren Mauern sind gefallen. Eine unzerstörbare Stadt. Und dann in Hesekiel 40 und auch 42, und ich glaube an anderen Stellen auch noch, aber auf alle Fälle an den Punkten spricht Gott davon, es gibt eine neue Mauer für Jerusalem. Und zwar nicht nur die Mauer, die Nehemia dann aufgebaut hat, sondern für das nochmal neue Jerusalem. Also wenn Gott dann Israel komplett neu gestaltet und alles Mögliche, dann gibt es nochmal eine neue Mauer. Letzte Stelle aus dem Alten Testament, da gibt es noch ein paar kleine aus dem Neuen Testament. In Sacharja 2, Vers 5 heißt es auch nochmal, dass Gott selber die Mauer für sein Volk ist. Gott selber ist die Mauer. Also das hat auch nochmal, was wir hatten. Deine Mauern sollen heil heißen, also aus Jesaja 60. Und der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Gott selber ist die Mauer. Jetzt noch ganz kurz im Neuen Testament. Das Wort Techos. Genau. Einmal wird Paulus an der Mauer von Damaskus runtergelassen. In einem Korb. Ist einfach nochmal interessant, das, was ihn drinnen gehalten hätte, die Mauern, weil er konnte ja durch die Tore nicht raus und alles Mögliche, die haben die Mauern genutzt und haben ihn an der Mauer runtergelassen. Wieder so ein Haus an der Mauer und so weiter. Weil Gott uns manchmal das, was uns unscheinbar erscheint und wo wir denken, da geht's doch nicht durch, genau da geht's dann doch im Endeffekt durch. Dann Hebräer 11, da spricht es durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos. Also auch nochmal das Unüberwindbare, wenn wir den Glauben haben an Gott, an sein Wort, dann fällt das Unmögliche. Und dann in Offenbarung 21 wird das Wort Mauer sechsmal erwähnt. Und im Endeffekt tatsächlich auch nochmal wieder so in dem Sinne, einmal zwar das himmlische Jerusalem, aber auch, dass Gott die Mauer ist. Gott selber ist die Mauer, aber die Mauern sind ja auch da sichtbar. Riesenmauern mit 12 Toren und allem drum und dran. Die Stadt ist sicher. Das himmlische Jerusalem ist sicher. Da kann keiner hinein. So. Ich rede jetzt einfach weiter. Ich nehme weiter auf und rede jetzt auch noch zu den Toren. Ihr könnt jetzt, wenn ihr es anhört, gerne an dieser Stelle eine Pause machen oder was auch immer. Aber ich mache jetzt einfach weiter und nehme es weiter auf. Und dann, genau. Zu den Toren habe ich auch gar nicht so viel. Auch wenn das Wort Schaar, das Tor, viel, viel öfter vorkommt im Alten Testament, nämlich 371 Mal und 31 Mal in Nehemia. Schaar kann man unter anderem wiedergeben von diesen Wortbildern her, der Verzehrer der Stadt. Weil durch die Tore hindurch kann eben das hineinkommen, was die Stadt verzehrt. Oder das aus der Stadt herauskommt, was verzehrt. Also, dass aus der Stadt ein Ausfall gemacht wird, wie es den Israeliten ging bei der Stadt Ai. Das Ai erstmal raus ist und hat Israel tatsächlich platt machen können. Dann aber doch nicht. So. Das erste Mal kommt das Wort Schaar vor bei Lot, 1. Mose 19. Lot sitzt im Tor. Das Tor eben als der Ort, wo die Richter saßen. Das Ort, wo man Markt gehalten hat, wo diejenigen, die als Älteste in der Stadt waren, also die Gericht gehalten haben und alles Mögliche, da war Lot. Er war an dem Punkt, an dem alles geregelt wurde. Und zwar an dem Ort in der bösesten Stadt. Weil Lot sich wahrscheinlich gedacht hat, ich will doch irgendwie schaffen, dass ich da recht mache, aber das haben die Leute nicht angenommen und so weiter. Lot ist ja dann doch gerettet worden, zum Glück, genau. Und in 1. Mose 22 wird gesagt, der Same Abrahams wird die Tore seiner Feinde besitzen. Und das hat sich in verschiedenen Sachen gezeigt. Einmal der Same Abrahams, das Volk Israel selber. Die sind in die Stadt hinein, also sind ins Land hineingezogen, haben die Städte erobert. Und abgesehen von Chazor im Norden und Jericho im Süden sind, glaube ich, nur ganz wenige andere Städte verbrannt worden. Der Rest wurde eingenommen. Und dann hat Israel die Tore besessen. Also, zum einen mit Gericht halten, Markt halten und so weiter. Wer die Tore besitzt, der kontrolliert, was rein und rauskommt. Es gibt ja so Strategiespiele. Ein sehr schönes Spiel ist Age of Empires 2. Und da kann man mitunter das so machen, wenn man die Feinde angreift, man baut erstmal sein eigenes Tor vor das Tor der Feinde und baut ein bisschen Mauer ran. Und dann kommt man mit seinen eigenen Belagerungswaffen und zerstört das Tor der Feinde. Und dann besitzt man auf einmal das Tor seiner Feinde. Die Feinde sitzen in der Stadt drin und das Tor geht ja nur dem auf, dem es geöffnet werden kann. Also wenn man bei Age of Empires das halt so macht, die Feinde kommen nicht mehr raus aus ihrer Stadt. Die sind in ihrer eigenen Stadt drin und ich kann mit meinen Armeen hinein in die Stadt völlig frei und die können mir nichts tun. Also sie können natürlich sich wehren und alles Mögliche, aber die können nicht fliehen, weil auch der Computer nicht das Ding hat, dass er seine eigenen Mauern dann zerstören würde. Das würde ich dann zur Not machen. Genau. Aber in dem Fall, genau. Wer die Tore besitzt, der hat alles. Also, Israel hat die Tore der Feinde besessen. Jesus selber ist der Same Abrahams. Das ist ganz deutlich im Galaterbrief. Und dann aber auch, dass wir als diejenigen, die getauft sind auf Jesus, in Jesus Abrahams Same sind. Dadurch haben wir diesen Segen Abrahams. Das ist Teil des Segens Abrahams. Aber dieser Teil des Segens Abrahams ist, die Tore der Feinde zu besitzen. Jesus spricht später davon, als er seine Jünger fragt, wer sagen die Leute, dass ich sei? Und die sagen, ja, einige sagen, du bist Jeremia, du einige Elia oder einer der Propheten. Und Jesus fragt, wer sagt ihr, dass ich sei? Und Petrus sagt, du bist Christus, also der Messias, der Gesalbte Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagt ihm, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Du bist Petrus. Auf diesen Felsen, den Felsen deines Bekenntnisses, will ich meine Gemeinde bauen und die Tore der Hölle sollen sie nicht überwinden. Und das heißt nicht, dass die Tore angreifen würden, sondern wenn ich die Tore bestürme, die Tore der Hölle. Damals auch tatsächlich, wo sie waren, beim Pan-Tempel, die hießen dann Tore der Hölle. Aber auch alles, also alles, wo der Teufel sagt, das gehört mir. Wenn ich im Namen Jesu, im Namen seiner Gemeinde, also als seine Gemeinde ankomme, mitunter als Einzelne, aber eben selbst zwei zusammen haben schon viel größere Wirkungskraft als einer allein, ankomme im Namen Jesu mit seinem Wort im Gebet, dann haben die Pforten der Hölle keine Gewalt und ich kann hinein und rausholen, wen und was ich will. Gut, bei wen ist dann noch immer dieses das Problem mit zum einen die Leute, die ja doch irgendwie sich entscheiden dürfen und alles Mögliche, das ist Eliaschiv, hoher Priester. Aber ich darf hinein und mir holen, was ich will, als Beute. Die Tore der Hölle können mich nicht überwinden. Das heißt, bei allem Möglichen, was dem Teufel gehört, an Praktiken und so weiter, ich darf es nur, ich muss bloß aufpassen, dass ich das Diabolische davon wegnehme. Aber dann darf selbst das, was eigentlich dem Teufel gedient hat, nun mir dienen. Ganz krass dabei, wenn David die Städte seiner Feinde geplündert hat und hat sie ausgebeutet und hat das Gold und alle anderen Schätze zurückgebracht nach Jerusalem, damit sie im Tempel sein konnten. Zum einen zum Tempel bauen, zum anderen einfach in den Tempel Schatz. Und da wird kein anderer sagen, das ist aber damals den babylonischen, nicht babylonischen, den assyrischen oder was auch immer, den Göttern geopfert worden und so weiter, das ist dafür nötig gewesen, das darfst du nicht benutzen. David sagt, doch, darf ich. Ich nehme es von denen, weil sie besiegt sind. Und jetzt wird es wohin gebracht? In den Tempel und dort neu genutzt. Sonst dürft man auch keine Neubekehrten in die Gemeinde bringen. Weil die sind alle früher im Dienst des Teufels gewesen. Denn entweder diene ich Jesus oder dem Teufel. Dann noch eins in 1. Mose in Kapitel 28, als Jakob das Tor zum Himmel offen sieht. Auch wieder, Jesus steht oben, Gott selber, den Jakob sieht, worauf Jesus sich später bezieht, als er dann mit Nathanael redet. Jakob sagt, hier ist das Tor Gottes, hier ist Gottes Haus. Und deswegen nennt er die Stelle Bethel, Haus Gottes. Und wie beim Bethel, das wir in Deutschland haben, ist dann später nichts, also im Ansatz noch irgendwie was Gutes, aber im Endeffekt doch nicht mehr. Dient nicht mehr richtig Gott. So. Dann in 2. Mose, in Kapitel 20 sind die 10 Gebote. Und dann kommt das Sabbatgebot. Und der Sabbat gilt auch den Fremden in den Toren. Die Fremden, das sind diejenigen, die im Land leben und sich an die Gesetze halten. Das ist das eine Wort für Fremde und das andere Wort für Fremde, das ist der Feind, der sich nicht dran hält. Der Sabbat gilt auch den Fremden im Toren. Dann das Lager. Also das Lager der Israeliten hat ein Tor. Da kommt auch nicht jeder rein. Also keine Ahnung, wie die das gemacht haben, aber tatsächlich, es gab einen Eingang und Ausgang. Man konnte sich nicht einfach so irgendwie rausstehlen. Und auch nicht reinstehlen. Auch das Lager hatte ein Tor. Und natürlich dann die Stiftshütte hat ein Tor. Und da hatten wir, als wir die Stiftshütte hatten, das ist natürlich auf alle Fälle ein Bild für Jesus. Die Tür der Schafe. Die dann aber auch der Weg ist, zum Hineinkommen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und alles genau. Das ist dabei. Und bei der Stiftshütte wird das Tor 7-mal erwähnt. Auch nochmal ganz wichtig, das Tor. Dass der Sabbat den Fremden in den Toren dient, ist auch bei der Wiederholung der 10 Gebote in 5. Mose 14, 5 ganz wichtig. So, jetzt 5. Mose noch. Das Schema Israel, das Glaubensbekenntnis Israels. Das sollen sich die Juden an ihre Türpfosten oder Torpfosten hängen. Das haben sie sogar wörtlich gemacht. An den Türen der gläubigen Juden hängt diese Mesusa. Da steht draußen Schema Israel drauf Und drin hängt das alles, hängt diese Worte. Genau. Auch in Kapitel 11 wird das nochmal gesagt. Das soll an die Tore gehängt werden. Warum? Damit man sich beim Reingehen und Rausgehen der Worte Jesu bewusst wird. Also der Worte Gottes, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Übrigens, wenn ihr da aufgepasst habt, das ist schon ein Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes. Wir haben nur einen Herrn, Jesus. Wir haben einen Gott, unseren Vater im Himmel. Und Jesus und den Heiligen Geist. Genau, alles zusammen. Wir haben keine drei Götter, wir haben auch nicht Gott Vater, Gott Sohn und Gott die Mutter, nämlich Maria, wie das die Muslime von uns denken. Wir haben einen Gott. Er ist eine Einheit. Einheit aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Daran soll ich denken beim Raus- und Reingehen. Wenn ich ausziehe, meine Sachen zu tun, wenn ich eingehe, um mich wieder mit Gott zu vereinen. Dann ganz wichtig für Israel und auch sonst, Fleischkonsum ist erlaubt in den Toren. Also in den Toren bedeutet in diesem Fall dort, wo du wohnst. Also nicht nur die Städte mit Toren durften, aber genau. Gott sagt in 5. Mose 12, es ist jetzt anders als in der Wüste. In der Wüste durftet ihr nur essen an Fleisch, was ihr auch bei der Stiftshütte geopfert habt. Jetzt dürft ihr, wenn ihr schlachtet, essen, so viel ihr wollt. Du darfst zu Hause bei dir so viel schlachten und Fleisch essen, wie du willst und wie du halt wirtschaftlich verkraften kannst und alles. Nur wenn du opferst, das machst du in Jerusalem. Beziehungsweise das machst du dort, wo der Altar Gottes steht. Dann, das hatten wir auch schon, die Tore, da sitzen die Richter, das ist in 5. Mose 16. In Josua kommen die Tore natürlich auch ganz wichtig vor. Bei Jericho sind es die Tore, die fest verschlossen sind. Das heißt, keiner kommt rein und keiner kommt raus. Und trotzdem kommt Israel rein, nämlich über die Mauern. Bei der Stadt Ai, wo Ai eben den Ausfall macht und wo Israel dann aber beim zweiten Angriff sagt, okay, jetzt holen wir sie raus und dann gehen wir durchs Tor rein, wo die Stadt verlassen ist. Die Stadt wäre eigentlich sicher gewesen, wenn sie die Tür wieder zugemacht hätten. Aber Josua kommt mit seiner Übermacht hinein und nimmt die Stadt ein und dann wird auch die anderen platt gemacht. Und bei den Freistädten, was ich vorhin mal erwähnt hatte mit dem Löser, in den Toren sitzen die Richter und wer in die Freistätte hineinkommt, soll direkt im Tor sagen: Ich habe aus Versehen den und den umgebracht. Und dann wird gesagt, okay, wunderbar, du bist hier drin. Wenn der Löser kommt, hat er kein Recht auf dich. Und wir untersuchen jetzt, ob das stimmt, was du gesagt hast. Wenn es nicht stimmt, hast du Pech. Wenn es stimmt, dann bleibst du hier, bis der Hohepriester gestorben ist. Jetzt machen wir einen großen Sprung. Zwischendrin kommen die Tore auch noch, aber das ist jetzt mir nicht ganz so wichtig. Wir gehen zu den Psalmen. Psalm 9 heißt es, dass Gott uns aus den Toren des Todes rettet. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe mit der Gemeinde. Wir dringen ein in die Tore der Hölle und holen heraus. Und wie machen wir das? Mit der Kraft Jesu. Gott selber kommt mit uns hinein und holt das heraus, was rausgeholt werden soll. Und so werden, so wie wir aus den Toren des Todes herausgerettet wurden durch Gottes Kraft, retten wir auch mit Gottes Kraft andere wieder weiter heraus. Und retten auch noch anderes heraus. Dann Psalm 24, ganz wichtig für den Advent. Macht hoch die Tür. Oder anders übersetzt, erhebt eure Häupter, ihr ewigen Tore. Also macht die Tore weit, ist ja Luther. Also die Tore sollen geöffnet werden. Wofür? Damit Gott reinkommt, weil die Tore ansonsten ihn draushalten. Und wie oft lasse ich Gott nicht rein, weil ich nicht aufpasse, dass er ja alle Sachen, alle 10 Tore Jerusalems, die Box erfüllt zum Checken. Und sagt dann, nee, 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 du bleibst draußen aus folgenden Gründen. Und sagt dann, ich darf rein, hier, das und das und das, kann mir alles aufzeigen. Ja, genau. In Psalm 87, da heißt es in Vers 2, der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen in Jakob. Also hebräisches Vergleichen, er liebt sie mehr, gesehen von den Toren Jakobs. Gottes Liebe zu Zion ist größer als alles andere. Und das Schöne ist, dass wir als Gemeinde Gottes Zion sind. Wir sind ihm wichtiger als alles andere drumherum. Natürlich, das kann mir zur falschen Sicherheit werden, wie es auch Israel zur falschen Sicherheit werden konnte. Die haben gesagt, hier ist das Herrn Tempel, das passt doch alles. Und Gott sagt, nee, hallo. Wenn ihr euch nicht auf mich verlasst, dann bringt das nichts. Also selbst wenn er die Feinde, die Tore Zions mehr liebt als alle anderen, aber da, wo man sich nicht gemäß verhält, weg. Psalm 100 geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Das dürfen wir machen. Zu seinen Toren einziehen mit Danken. Danken heißt, ich danke Gott für das, was er tut. Und loben heißt, ich lobe ihn für das, was er ist. Und das Schöne ist, Beispiel nochmal, Erlöser ist im Hebräischen ein Partizip. Er ist der, der erlöst. Das heißt, ich lobe ihn dafür, dass er der ist, der erlöst, und ich danke ihm dafür, dass er erlöst. Hängt bei ihm komplett miteinander zusammen. Das, was Gott ist, das ändert sich auch nicht. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, wenn er früher der Erlöser war, ist er auch heute der Erlöser. Und wovon er früher erlöst hat, davon kann er auch heute erlösen. Davon wird er auch in Zukunft erlösen. Dann hängt es mitunter von mir ab, wie sehr ich das zulasse. Dann Psalm 119, das längste Kapitel der Bibel, wo es ums Wort Gottes geht, da spricht er in Vers 19 und 20 von den Toren der Gerechtigkeit und den Gerechten, die hineinziehen durch das Tor. Gott wohnt in den Toren, Gott wird in den Toren gelobt. Damit ist nicht nur der Tempel gemeint, sondern auch allgemein Jerusalem. Man kommt hinein und lobt Gott, dass man jetzt in der heiligen Stadt ist. Das Schöne ist, ich darf Gott auch dann loben, wenn ich nicht in die Kirche gehe. Das muss für bei manchen rein, bei manchen muss wieder rein. Du sollst Gott aber auch loben, wenn du in die Gemeinde gehst. Also geh hin. Dann Sprüche 31. Das ist das Lob der tüchtigen Hausfrau, so ist es bei Luther überschrieben. Das ist nicht einfach in dem Sinne, dass dann den Frauen gesagt wird, jetzt bist du gefällig so, sondern das spricht der jüdische Mann jede Woche über seine Frau aus als Segen. Und das wissen die Juden viel besser als wir, wenn wir Gottes Wort aussprechen über jemandem, dann wird Gottes Wort für diesen Menschen wahr. Und je öfter ich es über einen Menschen ausspreche, und am besten hört er es noch, also das ist noch besser, als wenn er es nicht hört, dann wird dieses Wort umso gewisser wahr. Und man merkt tatsächlich, da wo das über diesen Frauen ausgesprochen wird, jede Woche neu. Es wird sogar gesungen über sie. Da wird das Wort Gottes wahr. Die Frau hört es immer wieder. Natürlich könnte sie auch immer sagen, nee, das bin ich nicht, das bin ich nicht, das bin ich nicht. Aber doch dann zu sagen, doch, erstmal vielleicht, das will ich sein. Und Gottes Wort sagt das über mich und darum bin ich es auch. Ja, wunderbar. Dann haben wir nochmal Jesaja 26. Entschuldigung, ich habe gar nicht erwähnt. Mann und Frau sind beide in den Toren bekannt. Deswegen kommt jetzt Sprüche 31. Also, die tüchtige Hausfrau oder Eshet Chayil heißt tatsächlich auch die Heeresfrau. Also in dem Sinne, dass sie wirklich kräftig ist und Heeresmacht hat. In dem Sinne, dass sie eine ganze Heeresmacht zu versorgen hat oder eine Heeresmacht unter sich hat. Mit Kindern und Hofstaat und allem, was halt so zu tun ist. Eben deren Vieh und alles Mögliche. Hat sie alles versorgt. Dass der Mann angesehen war in den Toren und sie dadurch auch. So, jetzt kommt noch einmal Jesaja 26. Ich lese die Verse nochmal. Einfach, weil es Spaß macht. Zu der Zeit wird man dieses Lied singen im Lande Juda. Wir haben eine feste Stadt zum Schutze schafft der Mauern und Wehr. Tut auf die Tore, das hineingehe, das gerechte Volk, das den Glauben bewahrt. Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Darum verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist dein Fels ewiglich. Also nochmal, Gott ist der Schutz. Und dafür im Kontrast dürfen wir die Tore öffnen, damit damit das gerechte Volk einziehen kann. Das gerechte Volk sind zum einen wir, dass wir selber hineinkommen, dass aber auch das hineinkommen kann, was Gott uns an gerechten Dingen tun will. Wenn ich die Tore nicht aufmache, dann kann mich Gott auch nicht segnen mit all dem, was er will. Na, also, wenn die Mauern Jerusalems zubleiben, dann kann das Gut nicht rein, das Gott hineinbringen möchte. Genau. Dann auch noch Jesaja 45. Da sagt Jesaja schon über 200 Jahre früher voraus, dass der König Kyros kommen wird und dass die Tore vor ihm nicht verschlossen sind. Das bedeutet, auch wenn all die Länder drumherum, die Israel und Juda in die Knie gezwungen haben und das Gericht geübt haben, aber leider zu stark, auch wenn all diese Städte feste Tore haben, diese Tore sind letztlich vor Kyros nicht verschlossen. Und Kyros wird in dem Zusammenhang der Gesalbte Gottes genannt. Also wirklich Messias. Um uns auch nochmal zu zeigen, Jesus ist viel höher als Kyros und ihm sind die Tore auch nicht verschlossen. Interessanterweise kann ich ihm doch das Tor verschließen. Aber genau, also das ist wieder das Paradox dabei. Aber wenn er zum Gericht kommt, dann ist tatsächlich kein Tor verschlossen. Dann geht's. Ich habe noch zwei Sachen aus dem Alten Testament. Aus dem Neuen Testament habe ich eine wichtige Sache, aber ansonsten passt das. Jesaja 60, dass die Tore nicht verschlossen werden sollen zum Segen. Also nochmal das, was wir bei Jesaja 60 mit dem Ganzen, die Mauern sind das Heil. Und was heißt es mit den Toren? Deine Tore sollen Lobpreis heißen. Die Tore sind zum Lobpreis. Und darum sollen die Tore nicht verschlossen werden. Zum Segen Gottes. Da, wo ich Gott lobe, da bin ich ihm offen. Und da kann der Segen hinein. Jetzt noch aus Hesekiel. In Kapitel 40 und fortfolgende kommt ständig irgendwas mit den Toren. Auch die Tore werden wieder aufgebaut. Also nicht nur das, was dann bei Nehemia passiert ist, sondern auch später. Und auch bei uns kommen die Tore wieder hinein. Und jetzt das Einzige, was ich noch aus dem Neuen Testament habe, nochmal das himmlische Jerusalem mit den 12 Toren. Wie Perlen. Perlen sind aus Perlmutt. Perlmutt geht nicht kaputt. Echte Perlmutt. Das Einzige, wodurch Perlmutt kaputt geht, ist durch Schweiß. Das heißt, ich kann, die Perle steht, auch im Gleichnis von der kostbaren Perle, von Gottes Gerechtigkeit, von Gottes Herrlichkeit, in die ich gekleidet bin. Und das Einzige, wie ich Gottes Gerechtigkeit selber kaputt machen kann, ist, indem ich selber es versuche zu machen. Das ist das Einzige, wie es funktioniert, dass es kaputt geht. Genau, das sind die 12 Tore, die Gerechtigkeit Gottes selber, durch die ich hineinkomme. Nicht meine eigene Gerechtigkeit, sondern Gottes Gerechtigkeit. Dadurch kann ich heute schon einziehen ins himmlische Jerusalem im Geist und werde einmal dadurch hineinziehen. Und komme hinein, durch Gottes Gerechtigkeit. So, knapp über eine Stunde. Das geht ja noch. Ich habe mehr befürchtet. Aber ich habe aus dem Neuen Testament auch extra nicht mehr viel genommen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir dafür, dass du uns die Mauer bist, dass du uns das Tor bist, dass wir dich loben dürfen, dass du bei uns einziehst und ausgehst und dass wir das erleben dürfen in unserem Leben. Und das Ganze, was beim Buch Nehemia gesagt wurde und das, was auch heute nochmal durch die Bibel hindurch gesagt wurde, zu den Mauern und zu den Toren, das machst du wieder bei uns ganz neu bewusst, dass wir das aufnehmen zu deiner Herrlichkeit, zu deinem Lob, weil wir wissen, dass wir uns auf dich zu 100% verlassen können. Amen.